was doch die lieben Tierchen alles so machen können. Ne? Eine wunderbare Geschichte von den Veits. Ja, herzlich willkommen zur Predigt heute, ihr lieben Gäste, Geschwister, Freunde. Und wir wollen heute ein Thema halten, da steht es, der Kampf um die Wahrheit. Der Kampf um die Wahrheit, doch in diesen Jahren ist sie besonders aktuell. Es ist ein jahrtausendalter Konflikt zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, zwischen Zwang und Freiheit, zwischen Hass und Liebe, zwischen Gottes Wort und Menschenwort. Und wir wollen heute eine Begebenheit zusammen lesen aus dem Wort Gottes. Ich bitte euch, das Wort Gottes zur Hand zu nehmen. Ich werde es nicht anschlagen. Aus 2. Chroniker, Kapitel 18. Und dort lesen wir ja, ein ganzes Stück, die Begebenheit, die zweimal im Alten Testament vorkommt, auch in 1. Könige 22. Und diese Geschichte soll uns lehrhaft dafür stehen, wie wir leben sollen, wie wir entscheiden sollen, und den Kampf um die Wahrheit klar darstellen. 2. Chroniker, Kapitel 18, Abvers 1. Und wir lesen. Als nun Josaphat großen Reichtum und Ehre erlangt hatte, da verschwägerte er sich mit Ahab. Und nach etlichen Jahren zog er zu Ahab hinab nach Samaria. Und Ahab ließ für ihn und das Volk, das bei ihm war, viele Schafe und Rinder schlachten und überredete ihn, nach Ramoth in Gilead hinaufzuziehen. Denn Ahab, der König von Israel, sprach zu Josaphat, dem König von Juda: Willst du mit mir nach Ramoth in Gilead hinaufziehen? Er sprach zu ihm: Ich will sein wie du und mein Volk sein wie dein Volk und ich will mit dir in den Kampf ziehen. Und Josaphat sprach zum König von Israel: Befrage doch heute das Wort des Herrn. Da versammelte der König von Israel die Propheten, 400 Mann, und sprach zu ihnen: Sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen und soll ich es lassen? Sie sprachen: Zieh hinauf, und Gott wird sie in die Hand des Königs geben. Josaphat aber sprach: Ist hier kein Prophet des Herrn mehr, den wir fragen könnten? Der König von Israel aber sprach zu Josaphat: Es gibt noch einen Mann, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich hasse ihn, denn er weissagt mir nichts Gutes, sondern immer nur Böses. Das ist Micha, der Sohn Jimlas. Josaphat aber antwortete: Der König rede doch nicht so. Da rief der König von Israel einen Kämmerer und sprach: Bring Micha, den Sohn Jimlas, rasch her. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen jeder auf seinem Thron in königliche Gewänder gekleidet. Sie saßen aber auf dem Platz am Eingang des Tores von Samaria, und alle Propheten weissagten vor ihnen. Und Zedekia, der Sohn Kenaans, hatte sich eiserne Hörner gemacht und sprach: So spricht der Herr, hiermit wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie vernichtet hast. Und alle Propheten weissagten ebenso und sprachen: Zieh hinauf nach Ramoth in Gilead, und es wird dir gelingen, denn der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Der Bote aber, der hingegangen war, um Micha zu rufen, redete mit ihm und sprach: Siehe, die Worte der Propheten verkündigen einstimmig Gutes für den König. So lasse nun dein Wort auch sein wie das Wort eines jeden von ihnen und rede Gutes. Micha aber sprach: So wahr der Herr lebt, ich will reden, was mein Gott sagen wird. Und als er zum König kam, sagte der König zu ihm: Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen, oder soll ich es lassen? Und er sprach: Zieht hinauf, es soll euch gelingen, denn sie werden in eure Hände gegeben werden. Da sprach der König zu ihm: Wie oft muss ich dich beschwören, dass du mir nichts als die Wahrheit sagen sollst im Namen des Herrn? Da sagte er: Ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach: Diese haben keinen Herrn, ein jeder kehre wieder heim in Frieden. Da sprach der König von Israel zu Josaphat: Habe ich dir nicht gesagt, dass er mir nichts Gutes weissagt, sondern nur Böses? Micha aber sprach: Darum hört das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen, und das ganze Heer des Himmels stand zu seiner Rechten, und zu seiner Linken. Und der Herr sprach: Wer will Ahab, den König von Israel, betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Und einer sagte dies, der andere das. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach: Ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm: Womit? Und er sprach: Ich will hingehen und ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Da sprach er: Du sollst ihn betören und du wirst es auch so ausführen. Geh hin und mache es so. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund dieser deiner Propheten gelegt und der Herr hat Unheil über dich geredet. Da trat Zedekia, der Sohn Kenaans, herzu und gab Micha einen Backenstreich und sprach: Auf welchem Weg ist der Geist des Herrn von mir gewichen, um mit dir zu reden? Und Micha sprach: Siehe, du wirst es sehen an jenem Tag, an dem du in die innerste Kammer gehen wirst, um dich zu verbergen. Da sprach der König von Israel: Nehmt Micha und bringt ihn wieder zu Ammon, dem Obersten der Stadt, und zu Joas, dem Sohn des Königs, und sagt: So spricht der König: Legt diesen in den Kerker und speist ihn mit Brot der Drangsal und mit Wasser der Drangsal, bis ich in Frieden wiederkomme. Micha aber sprach: Wenn du in Frieden wiederkommst, dann hat der Herr nicht durch mich geredet. Und dann sagte er: Hört es, ihr Völker alle. Und dann geht die Geschichte weiter, die Ahabs Niederlage und sein Tod. Und wir lesen im Vers 34 noch: Aber der Kampf wurde immer heftiger an jedem Tag, so blieb der König von Israel auf seinem Streitwagen stehen, den Aramäern gegenüber bis zum Abend, und er starb zur Zeit des Sonnenuntergangs. Soweit die Geschichte, eine sehr interessante Geschichte, nicht wahr? Die viele Fragezeichen hat, aber vieles uns zu lehren hat. Vielleicht ganz kurz geschichtlich: Wir sehen hier unten das Südreich. Das ist Juda und hier im Norden Israel, bestehend aus 10 Stämmen, und der Süden bestand ja aus 2 Stämmen, Juda und Benjamin. Und der eine war König eben im Norden, das war Ahab, und die Bibel sagt, er war nicht gut. Und im Süden war der König von Juda, Josaphat, und die Bibel sagt, er war gut, ein guter König. Nun, was passiert hier? Ist es nicht die Schlacht um Wahrheit? Soll ich dorthin gehen oder soll ich Ramoth einnehmen? Ja oder nein? Was lernen wir von diesem Bericht? Erstens, wir sollen keine unheilige Allianz eingehen. Weder durch Verwandtschaft noch durch Freundschaft in zweifelhafte Kompromisse sich hineinziehen zu lassen. Die Tochter Ahabs nämlich heiratete den Sohn Josaphats. Und wir lesen das in 2. Chroniker, einfach ein Kapitel weiter, 2. Chroniker 21, 6. Und da heißt es: Und er wandelte, also Joram, er wandelte in dem Weg der Könige von Israel, wie es das Haus Ahabs getan hatte, denn er hatte eine Tochter Ahabs zur Frau. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Also der Sohn von Josaphat, dem guten König, heiratete jemand aus dem anderen Reich und er wurde heruntergezogen. Wir wissen es, wie es ist mit den Ehen, nicht wahr? Wenn ein Mann und eine Frau heiraten, sollen sie geistlich gleichgesinnt sein und nicht unterschiedlich. Rücksicht und Kompromisse aus falsch verstandenem Missionsgeist führen geistlich abwärts in eine falsche Ökumene. Josaphat wollte ihm ja nur einen Gefallen tun, nicht wahr? Komm, ich gehe mit dir. Wir werden die Stadt erobern. Wir dürfen von dem eindeutigen Wort Gottes nicht abweichen, wenn es heißt: So spricht der Herr. Wir müssen schauen, was sagt die Bibel, was sagt Gott zu uns, auch wenn es Entscheidungen gibt wie diese, auch wenn es dein Glaubensbruder oder Verwandter oder sonst wer sagt. Selbst wenn dein Ehepartner sagen würde, wie zum Beispiel beim Hiob: Lass doch Gott los, Siehst du nicht, wie diese Tragik um dich herumgeht? Lass es mit dem Glauben, da ist kein Segen drauf. Was sagte er? Er sagte, du redest, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollen wir nicht auch das Böse annehmen können? Also erstens keine unheilige Allianz, wie es Josaphat und Ahab taten. Zweitens, du musst dir selbst klar sein, was Wahrheit ist. Nicht mal das, was deine Freunde, Geschwister sagen, sondern was ist wirklich wahr. Es gibt ja heute diese Tendenz, Mehrheitsumfragen zu machen, sozusagen Trendbarometer oder die Mehrheit. Und man stellt es dann als den Konsens der Gesellschaft dar. Die Mehrheit sagt dieses oder die Mehrheit auch in der Gemeinde hat so gewählt. Ist es der Beweis der Richtigkeit? Ihr Lieben, oft ist es oft das Gegenteil. Und es heißt hier im Vers 11, haben wir gelesen, und alle Propheten weissagten ebenso und sprachen, zieh hinauf, es wird dir gelingen, denn der Herr wird es in deine Hand des Königs geben. Eine überwältigende Propaganda fand statt im Namen des Herrn. Ja. Die beiden Könige saßen nebeneinander und das Volk war mit ihnen. Es wurde auch Theatralik benutzt. Ja, wir haben gelesen, mit eisernen Hörnern haben sie versucht, hier Theater zu spielen, um mehr Unterstützung zu geben. Haben wir das auch heute? Haben wir nicht heute auch musikalische Theatertendenzen in der Gemeinde, im Christentum, wo man versucht, irgendein Dogma über irgendeine Lehre doch deutlich zu machen? Und die Mehrzahl der Zuhörer klatscht und jault und sagt, ja, Amen, so ist es. Erleben wir das nicht heute auch? Du selbst musst wissen, was Wahrheit ist. Und zwar bevor die Krise kommt. Nicht erst, wenn sie da ist. Bevor Gesetze so hart werden wie in China oder im Iran oder wo auch immer. Die kommen zu uns. Sie sind schon auf dem Weg. Der Herr Jesus sagte doch so schön in Johannes 14, 6, diesen bekannten Text, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist das, woran wir uns orientieren müssen. Josaphat sah wohl, der gute König sah wohl, dass die 400 Priester des Herrn, übrigens vor kurzem, wenn man die Geschichte mal ein bisschen zurückblättert, gab es auch 400 Priester, die etwas gesagt haben am Berg Karmel. Könnt ihr euch erinnern? Und auch da war nur ein Mann dagegen und ein paar Jahre später kommt das wieder und da heißt es hier, das waren Priester des Herrn. Damals waren sie ja noch Priester des Baals oder Aschera. Jetzt sind sie Priester des Herrn. Also in der Gemeinde kommen plötzlich Leute rein und sagen, so geht's lang, das ist die Wahrheit. Aber interessant, Josaphat hat irgendwie dem nicht geglaubt, oder? Er hat gesagt, ja, die 400, aber ist hier nicht ein Prophet des Herrn vielleicht? Wir wollen doch echte Christen haben sozusagen, ja, echte Propheten. Naja, gut. Was lernen wir daraus? Du lebst nicht davon, was die Mehrheit sagt. Es ist wahr, man kann viel auch von Evangelisten und Predigern lernen, alles richtig. Aber was du in guten Zeiten verpasst, kannst du in schweren Zeiten schwer nachholen. Denn Jesaja sagt in Kapitel 8, Vers 20, zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie es nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Geist der Weissagung schreibt zu diesem bekannten Text, heilige sie durch deine Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit folgendes. Die Wahrheit, die wir bekennen, wird uns nichts nützen, wenn wir nicht durch sie geheiligt werden, während der Irrtum in unserem Land so sehr vorherrscht. Ist das heute der Fall? Während der Irrtum in unserem Land so sehr vorherrscht? Wollen wir wissen, was Wahrheit ist, denn wir können nicht durch den Irrtum geheiligt werden. Je besser wir die Wahrheit, wie sie in Gottes Wort steht, verstehen, desto besser werden wir wissen, wie wir unser Leben durch Gottes Wort heiligen können. Wir befinden uns in dieser Welt als Menschen auf Probe. Und Gott prüft uns, indem er uns die Gelegenheit gibt, seiner Wahrheit zu gehorchen. Es ist eine sehr ernste Sache, in diesem Zeitalter der Welt zu leben. Und wir sollten nicht zufrieden sein, wenn wir nicht eine lebendige Verbindung mit dem Gott des Himmels haben. Und wir sollen das Gefühl haben, dass wir ihm gegenüber jeden Tag unseres Lebens Rechenschaft ablegen müssen. Überall um uns herum werden wir Stimmen hören, die uns von der Wahrheit ablenken wollen. Ist das heute der Fall? Absolut. Aber wenn wir nur die Herrlichkeit Gottes im Auge haben und danach streben, seinen Willen zu tun, werden wir seine Stimme hören und wissen, dass es die Stimme des guten Hirten ist. Es ist sehr wichtig, dass wir die Stimme, die zu uns spricht, verstehen. Also wir müssen verstehen, was wir glauben, Geschwister. Nicht, weil es dieser oder jener, auch gute Evangelist, sagt. Ich muss es verstehen. Ich muss Glauben verstehen. Man hat ja im Land der Reformation diese Frage gestellt, natürlich glauben Sie an Gott. Und wir sehen schon an diesem Abbild, von Süden nach Norden wird es immer blasser und nach Osten noch blässer. Also in Bayern waren es immerhin 47%, die sagten, sie glauben an Gott. In Ostdeutschland, Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern nur noch 20% oder 30%, immer weniger. Und wenn man es aber so ein bisschen hinterfragt, was heißt denn eigentlich, ich glaube an einen Gott? Ist es tatsächlich die Hälfte in Bayern? Hier in Österreich hat man auch so etwas gemacht. In Österreich übrigens glauben 68% an einen Gott in der Umfrage. Dann hat man gefragt, ja, aber was heißt denn an Gott glauben? Erstens, ich glaube, dass es einen Gott gibt, der sich in Jesus Christus zu erkennen gibt. Da glaubten 16% daran. Die alle anderen sagten mit 45%, ich glaube, dass es ein höheres Wesen oder eine geistige Macht gibt. Ist das ein Glaube an Gott oder ist das eine Idee? Oder ich glaube nicht, dass es einen Gott, irgendein höheres Wesen oder eine geistige Macht gibt, sagten 23%. Und 16% sagten, ich weiß gar nicht, was ich glauben soll. Also allein, wenn man das schon ansieht, sind 84% der Menschen, die überhaupt keinen blassen Schimmer haben von der Bibel oder von Jesus Christus. Also nicht 68% sind gläubig, nicht mal das, sondern noch viel weniger. Ja? Und von den 16% wissen wir, wie viele falsch glauben oder gar nicht richtig glauben. Also sehen wir, wie wenige wirklich ein Verständnis haben der Wahrheit? Gut, was lernen wir noch aus dieser Geschichte in Chroniker, was wir gelesen haben? Dritter Punkt. Christliche Grundsätze und Prinzipien müssen fest verankert sein. Micha hatte feste Grundsätze. Er sprach nur das aus, was die Wahrheit war und was Gott ihm klar sagte. Auch wenn der Druck da war und eine riesige Menschenmenge entgegenstand. Ihr Lieben, eine reife Persönlichkeit kennt und lebt biblische Grundsätze, egal was um euch herum ist. Sprich, sie kennt die 10 Gebote, lebt diese täglich aus und hat ein inniges Gebetsleben. Walter Veit sagte mal so eine schöne Geschichte. Er sagte, was ist der Unterschied zwischen Pflanzenessen und Tiereessen? Und er sagte, stellt euch vor, ihr seid in irgendeinem Stall oder in irgendeinem Feld und da ist viel Dreck und Schund und Abfall und Kot und Sonstiges. So, jetzt wenn du eine Kuh reinstellst, dann, was isst sie denn? Eigentlich was Gutes, normalerweise Gras, aber sie kann ja nichts anderes essen, also ist da nur Schrott hier. Aber man sieht auch eine Blume oder eine Pflanze, die wächst aus diesem Schlamm heraus. Und obwohl um sie herum viel Schmutz ist, wird es eine wunderschöne Blume. Können wir Christen auch so leben in einer verschmutzten Welt, in der wir leben, wo alles, was du anschaust, verkehrt geworden ist und du aber leuchten kannst wie eine Blume, sodass Menschen an dir sehen, das ist ein Mensch, der lebt nicht von diesem Dreck, der lebt von himmlischen Dingen. Eine Blume erhält Nährstoffe aus dem Boden und vor allem Regen und Sonne. Schau die Sonne an, schau Christus an und du kannst leuchten in diesem Umfeld. Da standen sie sich also wieder gegenüber, die falsche Allianz zwischen Priester und König, zwischen Kirche und Staat. Und wie hieß der Prophet nochmal? Micha. Micha, was heißt Micha? Es gibt ja, bitte, der Herr ist mit mir, der Herr ist mit uns, genau. Wer ist wie Gott? Ja, so heißt, das heißt Micha. Eine Typologie. Da steht also Micha, wer ist wie Gott? Und 400 Priester auf der anderen Seite. Welch ein Missverhältnis, nicht wahr? Ist es nicht eine interessante Typologie? Geht es uns nicht auch so? Da steht die kleine Adventgemeinde und verkündigt die dreifache Engelsbotschaft und sagt, Christus kommt wieder. Und da stehen die Milliarden an Religionen und Menschen und die sagen, nein, wir haben eine ganz andere Agenda. Vers 12 haben wir gelesen. Siehe, die Worte der Propheten verkündige ein einstimmig Gutes für den König. So lass nun dein Wort auch sein wie das Wort eines jeden von ihnen und rede nur Gutes. Das sagte ihm, der ihn geholt hat, den Micha. Bleib so, don't rock the boat, ne, sagen die Amerikaner. Also füg dich doch ein, einfach mal in dieses Narrativ der Allgemeinheit und fertig. Argumente, Manipulationen, Druck werden erzeugt, damit man sich fügt und damit man ja kein Spielverderber ist. Und der König, als er dann die Prophetie gehört hat von ihm und gesagt hat, geh nicht dahin, du wirst eine Niederlage erleben. Da sagte der Ahab, habe ich nicht gesagt, der Micha, ja, mit dem kann man nicht handeln, der redet nur Böses mir gegenüber. Was sehen wir hier? Menschen werden oft für die andere Meinung schlecht gemacht, denunziert. Wenn also Argumente fehlen, wird der Mensch negativ diffamiert. Statt Fakten, Parolen. Haben wir heute nicht auch solche Beispiele, wo wir sagen können, dass Wissenschaftler, Ärzte, bekannte Persönlichkeiten, die für einen ehrlichen wissenschaftlichen Diskurs eintreten, als Leugner, Schwurbler, Verschwörungstheoretiker und so weiter bezeichnet werden, selbst wenn es Nobelpreisträger waren. Selbst das. Oder sie werden in Wikipedia von sogenannten Faktencheckern entsprechend typologisiert, eingeordnet und Rufmord betrieben. Es gibt Leute, die glauben, dass Wikipedia seriös ist. Ich bitte euch, forscht mal nach, woher die ganzen Informationen kommen und wie sie dort eingegeben werden. Und bedenken wir, hätte Ahab auf Michas Rat gehört, wäre sein Leben bewahrt worden. Aber er hat nicht gehört und kam um. Also, es ist eine lebensrettende Wahrheit, die Gott sagt. Es ist nicht so nebenbei irgendeine Entscheidung. Lebensrettend. Martin Luther erging es ja genauso, nicht wahr? Er wurde auch denunziert und eingesperrt. Jan Hus und viele gute Männer und Frauen wurden verfolgt und ihnen ging es nicht so gut, weil sie die Wahrheit verkündeten. Und zwar oft wurden sie vom eigenen Volk, von den eigenen Priestern schlecht behandelt. Ja, sogar von der eigenen Familie leider. Und es tut besonders weh. Und dabei ist es ja göttliche Liebe, die diese Menschen treibt, um zu sagen, geht nicht da hinaus, geh nicht zu der Stadt Ramoth, du wirst umkommen. Es ist ja eigentlich ein guter Rat, aber er wird leider nicht beachtet. Martin Luther musste manchmal sagen, Freiheit, so weit wie möglich, Wahrheit um jeden Preis. Freiheit, so weit wie möglich, Wahrheit um jeden Preis. Einer sagte mal, jeder will Ehrlichkeit, doch kaum einer verträgt die Wahrheit. Ist das nicht so? Indira Gandhi, die frühere indische Premierministerin, sagte einen wunderbaren Satz. Sie sagte, durch die Gasse der Vorurteile muss die Wahrheit ständig Spießruten laufen. Durch die Gasse der Vorurteile muss die Wahrheit stets Spießruten laufen. Ist es nicht so? Johannes 15, 18 bis 22, hier steht der Text schon angeschrieben. Lass uns den mal kurz dazu lesen. Johannes 15, ab Vers 18. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte das die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie auch euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Jesus ging es genauso, unserem Vorbild, unserem Vorläufer. Es sollte uns nicht wundern, wenn es uns auch so geht, ihr Lieben. Vierter Punkt. Was lehrt uns diese Geschichte? Wir müssen uns klar abgrenzen vom Bösen. Rede und lebe die Wahrheit. Was antwortete der Micha, als ihn der Diener holte und sagte, rede ja nur Gutes, denn die meisten reden Gutes, also rede bitte auch Gutes. Was sagte er? Vers 13 im Chroniker. Er sagte, Micha aber sprach, so wahr der Herr lebt, ich will reden, was mein Gott sagen wird. Das reden wir. Auf die Wahrheit kommt es an. Als unser Herr Jesus kurz vor seiner Kreuzigung im hoherpriesterlichen Gebet in Johannes 17 sagte, im Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und dann dieses bekannte Wort, heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Das ist es eigentlich, auf was es ankommt. Die Wahrheit eint die Menschen, die Gott von ganzem Herzen lieben und folgen. Das ist die wahre Einheit, die Gott will. Eine Gemeinde, die die Wahrheit wertschätzt, aber das Böse abgrenzt und sich davon distanziert. Und das sage ich auch ganz bewusst, warum. Vor einigen, ja nicht allzu lange Zeit, vor vielleicht 4 Wochen, rief mich ein Handwerker an und er sagte Folgendes. Sie sind doch in dieser und dieser Gemeinde. Und ich sagte, ja, da bin ich, in der Adventgemeinde, ja. Ich wusste gar nicht, dass er das weiß von mir. Ich habe nie mit ihm darüber geredet. Wir sind nicht zu bekannt. Er ist Chef einer größeren Firma. Und er sagte mir Folgendes. Ich kenne da eine Frau, mit der war ich liiert. Aber sie lebt nicht das, oder ist das Leben, was sie lebt, auch in ihrer Gemeinde geduldet? Ich frage, was meinen Sie jetzt damit? Sie lebt wie eine Hure. Sie ist mal mit dem Mann und mit diesem Mann und so weiter und die Kinder genauso. Und sie kommt doch aus ihrer Gemeinde. Puh. Und ich dachte darüber nach, wer das wohl sein kann. Und ich sagte, ja, das stimmt. Sie kam aus dieser Gemeinde, konnte ich sagen. Aber diese Frau wurde wegen ihrem Lebenswandel ausgeschlossen. Sie wurde entfernt aus dieser Gemeinde, weil es nicht akzeptabel ist, mit unseren Glaubenslehren und mit dem nicht vereinbar, was der Herr Jesus uns vorgelebt hat. Es war eine Pause am Telefon und der Mann sagte, danke, das wollte ich wissen, und legte auf. Das war für mich eine große Lehre, Geschwister. Das Böse muss hinausgetan werden, wenn es offenkundig ist und wenn es gelebt wird, ohne Reue und Buße. Jeder hat die Möglichkeit zu bereuen, jeder hat die Möglichkeit sich zu bekehren, jeder kann mal fallen, keine Frage. Aber wenn das Böse offenkundig gelebt wird, dann muss die Gemeinde sagen können, stopp, bis hierher und nicht weiter. Und ich bin froh, dass ich sagen konnte, diese Frau ist nicht Glied unserer Gemeinde. Ellenwald sagt dazu, es gibt eine andere Klasse, die bekennt, die Gebote Gottes zu halten, aber ihr Verhalten zeigt, dass sie sein Gesetz nicht verehren und es nicht zur Regel in ihrem Leben machen. Sie ziehen ihre eigenen Vorstellungen und Neigungen der heiligen Wahrheit und den Anforderungen Gottes vor. Diese Menschen betrügen sich selbst. Es ist unmöglich, den Herrn zu täuschen oder etwas vor ihm zu verbergen. Er kennt alle unsere Wege. Er ist Zeuge aller unserer Werke. Er versteht die Gedanken und Absichten des Herzens. Er führt Buch über die Taten des Leibes und am Tag der endgültigen Abrechnung wird jeder nach seinen Werken gerichtet werden. Das ist die Dreifachengelsbotschaft. Nimm Christus an. Babylon ist gefallen. Und bekehre dich, denn das Gericht kommt. Das Gericht kommt. Was lernen wir noch aus der Geschichte mit Josaphat und Ahab und Micha? Was lernen wir noch daraus? Ups. Folge nie einer fehlgeleiteten Leitung oder gar einer Mehrheit. Kein blindes Vertrauen und Befolgen von falschen Anweisungen einer Leitung, wie auch immer sie, wo sie ist, wenn es gegen Gottes Willen und gegen biblische Prinzipien geht. Die Geschichte zwischen Josaphat und Ahab war übrigens keine private Angelegenheit. Wo saßen die beiden? Auf dem Thron. Und wo war der Thron? In dem Tor, heißt es. In dem Tor. Das heißt, 400 Propheten, falsche Propheten, Micha war da und noch das Volk waren da. Es war eine öffentliche Geschichte. Öffentliche Dinge müssen öffentlich gerügt werden, ja, oder korrigiert werden. Also sie waren öffentlich. 2. Chroniker 18, 16, da sagte er, der Prophet Micha dann, als sie diskutiert haben und sie sagten, ja, wir gehen. Und der Prophet Micha sagte, ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keinen Herrn, an jeder kehre wieder heim in Frieden. Micha traut sich vor allem zu sagen, zu dem Volk, ihr habt gar keinen Hirten hier. Aber saßen da nicht zwei Könige? Genau so ist es. Sie haben keinen Hirten. Ich sah, wie die Schafe verstreut. Und wir wissen, dass es dann so gekommen ist. Der König kam um, Josaphat rannte nach Hause und die Menschen waren, es war eine Niederlage für viele. Menschen mussten ihr Leben lassen. Und im Gegenteil, Micha hat dieses Prinzip noch ganz offen geäußert und er sagt im Vers 27, wir haben es gelesen, hört es, ihr Völker alle, hört zu, ich warne euch, ihr werdet wie Schafe nach Hause laufen ohne Hirten, ihr werdet zerstreut werden, es wird eine Katastrophe. Schlagen wir mal kurz auf 2. Chroniker 19 und dort die ersten zwei Verse. Wir haben ja 2. Chroniker 18 gelesen, viel davon. Und jetzt kommt was Interessantes. 2. Chroniker 19, ab Vers 1, die ersten zwei Verse. Aber Josaphat, der König von Juda, kehrte in Frieden heim nach Jerusalem. Und Jehu, der Sohn Hananis, der Seher, ging hinaus ihm entgegen und sprach zum König Josaphat, solltest du so dem Gottlosen helfen, und die lieben, welche den Herrn hassen? Deswegen ist Zorn auf dir von Seiten des Herrn. Und dann geht es weiter. Dennoch ist etwas Gutes an dir gefunden worden, weil du die Aschera-Standbilder aus dem Land ausgerottet hast und dein Herz darauf gerichtet hast, Gott zu suchen. Also, es war ein guter König, aber er musste sich diese Rüge gefallen lassen. Du, der du die Wahrheit kennst, der du genau gewusst hast, das war nicht recht. Wieso unterstützt du diesen Gottlosen? Er nannte ihn Gottlosen, dem König von Israel übrigens. Ja. Paulus schreibt, dass es wichtig ist, dass wir das Wort Gottes verkündigen, sei es zu guter oder zu schlechter Zeit. Ihr kennt den Text, nicht wahr? 2. Timotheus 4,2. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Ich glaube, der Micha hat sich ungelegen gefühlt, oder? Mit 400 Priestern, die sagen, schau mal, was da kommt und rede ja nichts gegen dieses Vorhaben. War es nicht ungelegen? Sehr ungelegen. Und doch war es die Wahrheit. Man muss sich wundern, wie viele Menschen bereit sind, sich ungerechten, falschen Leitern unterzuordnen und ihnen zum Bösen zu verhelfen. Eines Tages fragte ich einen amerikanischen Soldaten und sagte ihm, hör mal, du bist in den Krieg gelaufen in den Irak. Was sagt dir dein Gewissen, wenn du am Maschinengewehr bist und Menschen vor deiner Flinte hast und du welche abgeschossen hast? Und er sagte, I just do my job. Ich habe nur meinen Job gemacht. Dann habe ich ihn gefragt, und dein Gewissen? Sagte, das Gewissen muss er tragen, nicht ich. Hätte er auch gesagt, ich gehe da nicht hin aufgrund einer Lüge, dann wäre sein Gewissen rein. Aber so hatte er seinen Job, sein Gewissen, Entschuldigung, an der Garderobe, sagen wir nicht, war abgegeben und gesagt, dafür ist jemand anders zuständig. Auf einem Wahlzettel in der Schweiz stand einmal folgender Satz. Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selbst. Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selbst. Wie wahr. Wir wissen, als Christen sind wir ja grundsätzlich für Ordnung, für klare Strukturen. Wir zahlen unsere Steuern, sind gute Bürger des Landes. Der säkuläre Staat hat seine Pflichten zu erfüllen, Sicherheit des Landes, Versorgung mit Medien, mit Lebensmitteln, einen freiheitlich-demokratischen Rahmen zu schaffen für das Zusammenleben. Er muss aber Religions- und Meinungsfreiheit zulassen und tolerieren und schützen. Auch in der Gemeinde gibt es fehlgeleitete Leiter, die weg von der Wahrheit führen, nämlich zum Beispiel in eine Ökumene. Weg von den reinen biblischen Wahrheiten der Bibel. Die Prophetie der zwei Tiere aus Offenbarung 13 wird als Sicht des 19. Jahrhunderts verkauft. Letztens stand sowas in der deutschen Ausgabe der Sabbatschullektion. Oder die Gender-Agenda wird akzeptiert irgendwo und gesagt, naja, das gehört halt zu unserem heutigen Gesellschaftssystem und wir sind da mittendrin. Oder die Gesundheitslehre wird abgelehnt und so weiter. Fehlgeleitete Leiter, folgen wir auch ihnen wie Lämmer, wie Schafe? Haben wir nicht erst kürzlich erlebt, dass Kirchenführer die menschlichen staatlichen Vorgaben empfahlen? Ich habe hier ein Zitat von einem interessanten Mann, der heißt Dr. Garcia. Er ist Psychoanalytiker und Psychiater, Verfasser von vielen Artikeln und er beschäftigt sich mit der Manipulation der Massen durch die Regenten, Leiter oder Regierungen und er schrieb folgenden Kommentar aus Neuseeland. Das größte Hindernis, die schlafwandelnden Massen von der Ungeheuerlichkeit der schweren Verbrechen zu überzeugen, ist nämlich genau das, ihre Ungeheuerlichkeit. Es ist kaum zu glauben, sicherlich könnte keine Regierung jemals absichtlich versuchen, ihre Völker krank machen oder zu töten. Sicherlich lagen diesen Regierungen unsere Interessen am Herzen und all ihre Abriegelungen, Masken und Impfungen waren nur Zeichen ihres wohlwollenden, wenn auch manchmal strengen Mitgefühls für unser Wohlergehen. Und dann sagt er weiter, hier in Neuseeland, wo das Coronavirus nie eine Gefahr darstellte, gelang es unserer einzigen Quelle der Wahrheit, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass es richtig war, uns einzusperren, die Behandlungsmöglichkeiten an Kranken zu ignorieren bzw. zu unterdrücken und auf den genverändernden, unzureichend getesteten Allheilmittel zu bestehen, das auch als Pfizer Jab bekannt ist. Die ganze Insel, wo es kaum Fälle oder fast keinen Fall gab, wurde zu einem Gefängnis, Neuseeland. Interessant. Jesus sagte in Matthäus 24, 4, habt auch Acht, dass euch niemand verführt. Und das sagt er immer wieder in Matthäus 24 mit der Endzeitrede. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Das sagte er ja nicht umsonst einige Male, sondern ganz bewusst, damit wir Denker sind. Und wenn wir es mal rekapitulieren, Ahab hasste Micha. Das ist ein böser Mann, mit dem bin ich zu tun, weil er die Wahrheit sagte. Kain hasste Abel, weil er ihm die Wahrheit sagte. Pharisäer und Sadduzäer, sie hassten Jesus,
weil er die Wahrheit vorlebte und auch sagte. Das Papsttum und die römische Kirche verfolgte und hasste alle Gläubigen, die eine Reformation wollten und die Missstände offenlegten, weil sie die Wahrheit sagten. Die Lüge hasst die Wahrheit. Johannes 3, 19 bis 21. Lasst uns das mal lesen. Johannes Evangelium 3, 19 bis 21. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Und es gibt ja noch viele Texte, die das belegen, dass das Böse das Gute hasst. Ja? Denken wir an den 2. Thessalonicher, wo es heißt, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können, hat ihnen Gott kräftige Irrtümer geschickt. Wir kennen das. Das haben wir heute. Das erleben wir heute. Irrtum kann uns nicht heiligen, nur die Wahrheit. Das Wort Gottes ist unser einziger Schutz und an dem müssen wir festhalten und den müssen wir auch kennen. Der Kampf um die Wahrheit erfolgt heute auf vielen Gebieten, ihr Lieben. Auf dem Gebiet der Religionen. Viele Kirchen behaupten, sie haben die Wahrheit. Oder sie vermischen sich mit anderen in den babylonischen Kirchen, wie ihr da oben seht an dem Bild. Aber die Gemeinde kann nicht politisch korrekt sein. Sie muss biblisch korrekt sein. Das müssen wir verstehen. Und deswegen sind wir siebenten Tags Adventisten. In unserem Namen ist es eingraviert. Wir verkündigen die Wiederkunft Christi. Jesus kommt wieder. Wir halten den Sabbat. Wir halten alle 10 Gebote, weil es die Wahrheit ist. Und die muss und darf gepredigt werden zur Rettung aller Völker. Also auf dem Gebiet der Religionen sehen wir, was da passiert. Wissenschaft. Viele Wissenschaftler folgen eigentlich dem politisch gewollten Narrativ und bestätigen auch manchmal in ihrer schwachen Stunde, muss ich sagen, dass sie nicht ganz frei sind von den Ergebnissen, die sie forschen. Ein Dr. Willy Soon übrigens forscht über Klimaerwärmung. Sehr interessant, kann ich euch nur mal empfehlen, ihn mal zu googeln. Dr. Soon, S-O-O-N, der das Narrativ der CO2-Geschichte hinterfragt und sagt, es wird wärmer, aber nicht deswegen. Es gibt andere Ursachen. Oder hier, Peter McCullough, er war ja hier. Panik war gestern, da kann man sich's anschauen. Diese Männer stehen ein für die Wahrheit, egal was es kostet. Und wenn es ihren Doktorgrad kostet oder ihre Professur an der Universität kostet, die Wahrheit ist köstlicher als alles, was wir haben können. Interessant ist auch, dass beim Peter McCullough sein Rückflug einfach gecancelt wurde von einer deutschen Fluggesellschaft. Und wir haben gesagt, wieso wurde der gecancelt, obwohl der Flug ging. So mussten wir den Flug umleiten über ein anderes Land, damit er nach Hause in die USA kam. Der Kampf geht auch in Bezug auf Gesundheit. Wer hätte das gedacht vor Jahren, dass wir uns über Gesundheit streiten könnten oder diskutieren könnten. Barbara O'Neill wurde vom australischen Gesundheitsamt stigmatisiert, obwohl es keine Opfer gibt. Es gibt keine Opfer. Das ist wie wenn man einen Verbrecher gefangen nimmt und sagt, du bist ein Mörder, aber es gibt keine Leichen. Ja, es gibt nichts. Also das ist unglaublich. Vielen Menschen hat sie geholfen, auf natürliche Weise. Aber der staatlich gesteuerten Pharmaindustrie war sie ein Dorn im Auge und so wurde sie stigmatisiert und mundtot gemacht. Und die Frage ist, wie reagieren wir als Gemeinde darauf? Stellen wir uns hinter die Schwester und sagen, erzähl uns mal deine Geschichte? Oder lesen wir Wikipedia und sagen, nee, in Wikipedia steht dieses und jenes, also wollen wir sie nicht sprechen hören? Kann das passieren hier? Es passiert. Und ich denke, die Gemeinde muss hier aufstehen und sagen, so nicht. Wir sprechen die Wahrheit und nicht beugen uns nicht eine Lüge. Denken wir nur an die Freigabe der Drogen jetzt, der öffentlichen Drogen, Cannabis zum Beispiel. Ja. Das wird freigegeben. Da kann jeder machen, was er will. Ich frage mich nur, wenn ich Auto fahre, hoffentlich kommt mir keiner entgegen, der das gerade genommen hat. Denken wir an die Politik. Wenn du nicht dem Mainstream folgst, wie diese beiden Herren, dann werden sie einfach schlecht gemacht, weil sie nicht in dem Mainstream laufen. Respekt vor dem anderen scheint nicht mehr vorhanden zu sein. Der Kampf um die Wahrheit geht aber auch ins Berufsleben. Es gibt eine interessante Zeitschrift, die wir seit einiger Zeit zugeschickt bekommen, die heißt Impact. Impact sind Rechtsanwälte und Menschen, denen es ums Recht geht, die Menschen verteidigen, denen Unrecht geschieht. Nicht so sehr im Iran, Irak oder wo auch immer, oder Korea, Nordkorea. In Deutschland, in USA, in Frankreich. Beispiel dieser Herr hier ist ein Apotheker. Und der Apotheker Andreas Kersten wurde angezeigt, weil er in seiner Apotheke die Pille danach nicht im Verkauf geführt hatte. Er hat gesagt, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, ich werde das nicht verkaufen in meiner Apotheke. Und wer hat ihn angeklagt? Der Apothekerverband. Und er wurde tatsächlich freigesprochen, aber es wurde Einspruch erhoben und es wird immer noch verhandelt. Und so ist dieses Heft voll von Menschen, die angeklagt werden, weil sie ihrem Gewissen folgen. Weil sie sagen, ich kann doch die Wahrheit nicht mit meinen Füßen niedertrampeln. Ich muss doch für das Leben einstehen. Und jede Pille danach ist eine Abtreibung, für die wir als Christen nicht stehen können. Es gibt viele andere Beispiele, in vielen Bereichen noch. Ich habe nur ein bisschen was hier rausgenommen. Die Intoleranz nimmt zu. Die Gewissens- und Religionsfreiheit ist in Gefahr. Die Wahrheit wird durch Ungerechtigkeit niedergehalten. Und wir sind mittendrin in den letzten Szenen dieser Weltgeschichte. Aber die Gemeinde Gottes, das Adventvolk, das ist die Siebenten-Tags-Adventisten-Gemeinde weltweit, hat die Aufgabe, die biblische Wahrheit und die Botschaft durch die dreifache Engelsbotschaft so zu verkündigen, dass die Menschen es hören. Nicht in der Seitengasse, deutlich und laut ist der laute Ruf. Der Kampf um die Wahrheit wird bald beendet sein. Dann wird man sehen, an welcher Seite wer gestanden hat. Dann wird man sehen, ob du Gott gehorcht und geglaubt hast oder den Massenmedien. Könnt ihr euch an das erste Bild erinnern mit den vielen Köpfen, Fernseherköpfen? Dann wird man es sehen. Gott wird alle Ungerechtigkeit, alles Lüge und alle satanische Verhaltensweisen beenden und ein Global Reset durchführen, was man ja jetzt durchführen will. Nein, es wird ein Universal Reset geben. Himmel und Erde werden erneuert werden. Und das ist unsere Hoffnung, das ist unser Ziel, das ist die Realität, die kommen wird. Nicht die sogenannte Realität der Fake News in den Zeitungen, die meistens leider heutzutage verkündigt wird. Liebe Schwester, lieber Bruder, wir stehen in diesem Kampf. Wir können ihn nicht ausweichen. Wir wollen natürlich Harmonie haben. Jeder Christ möchte ja am liebsten harmonisch leben und alles ist gut, ist doch klar. Aber wir können diesem Kampf nicht ausweichen. Jakobus 2,12, diesmal habe ich ihn draufgeschrieben, redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Welche Aufgabe hat ein Botschafter der Wahrheit in dieser Situation? Sollte er zu einem Schluss kommen, dass es besser wäre, die Wahrheit gar nicht zu verkündigen, weil sie viele Menschen ohnehin nur dazu bringt, ihren Forderungen aus dem Weg zu gehen oder sich hier zu widersetzen? Nein. Nur weil das Wort Gottes Widerstand erregt, gibt es heute genauso wenig Grund, das Zeugnis zurückzuhalten wie zur Zeit früherer Reformation. In Interessant, in einem katholischen Hirtenbrief stand Folgendes: Die Wahrheit bezieht sich nicht darauf, was ein Mensch sagt, sondern was ein Mensch tut. Was ein Mensch tut, das ist die Wahrheit. Und zum Schluss das Zitat: Auf den Spuren des großen Arztes, ein fantastisches Buch, was ich jedem empfehle. Unsere Zeit hier ist kurz. Wir können nur einmal durch diese Welt gehen. Deshalb lasst uns auf unserem Gang das meiste aus dem Leben machen. Das Werk, zu welchem wir berufen sind, erfordert weder Reichtum, soziale Stellung noch große Fähigkeiten. Es erfordert nur einen wohlwollenden, selbstaufopfernden Geist und ein festes Ziel. Ein Licht, wie klein es auch sein mag, wenn stets brennend erhalten, mag das Mittel sein, viele andere Lichter anzuzünden. Das wünsche ich uns. Amen. Amen. Wollen wir aufstehen und miteinander beten? Unser lieber Heiland, unser Retter, unser König des Universums, Michael, wir danken dir von Herzen, dass du uns die Wahrheit gebracht hast. Deswegen hast du gesagt, ich bin auf die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit verkündige. O Herr, helf uns als Geschwistern in dieser wirren Zeit, wo viele Irrlehren durch die Welt und auch durch die Gemeinde jagen, dass wir verstehen, was wir glauben, dass wir festhalten an den festen Fundamenten deines Wortes, damit, wenn der Sturm kommt, sie nicht umgeweht werden. Segne einen jeden Einzelnen von uns. Lass uns tief graben, denn die Fundamente müssen tief sein, wenn der Sturm groß wird. Gelobt und geheiligt und gepriesen seist du, o Herr, der Retter, der bald wiederkommende Heiland in den Wolken des Himmels. Komm bald. Amen.